Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Adam und Eva, Mann und Frau. Wir haben schon einiges gehört in den letzten Predigten. Wir haben viel für die Unterschiede gehört von Mann und Frau. Wir haben gehört, dass der Mann und die Frau im Bilde Gottes geschaffen sind. Beide sind Ausdruck des Charakters Gottes und repräsentieren Gottes Eigenschaften. Und das ist total stark und total wichtig. Letztes Mal haben wir uns über etwas unterhalten hier, was ich jetzt mal so als Talisman bezeichne. Ein Gegenstand, der einen schützen soll. Etwas, was eigentlich die Bibel total ablehnt und gar nicht mag. Und da ging es um das Kopftuch und die angebliche Bedeckung der Frau. Ja, etwas, das Gott eigentlich mag, Schutzzauber, das mag Gott eigentlich gar nicht. Und wir gehen weiter in diesem Thema und ich möchte mit euch mal jetzt einen kleinen Sehtest machen. Das ist ein Sehtest für Frauen. Und gucken wir mal noch ein bisschen weiter zum Sehtest für Männer. Ja, gell? Das ist gut, super. Es geht heute wieder um Mann und Frau und ganz speziell geht es heute um die Frau. Frauen müssen sich dem Manne unterordnen, sie dürfen nicht lehren, sie dürfen nicht predigen. Solche Floskeln hört man manchmal in christlichen Kreisen und dann kann man sich echt mal die Frage stellen, ist die Bibel, ist sie wirklich, ist sie frauenfeindlich? Manche sagen, ja, die Bibel, die ist frauenfeindlich, denn da findet man solche Aussagen wie die Frau schweige in der Gemeinde. Und es gibt manche Männer, die haben richtig Probleme, wenn eine Frau predigt. Wenn man eine Fernsehpredigerin sieht oder wenn plötzlich irgendwo eine Frau predigt, die Frage ist, dürfen Frauen predigen? Dürfen sie lernen? Dürfen sie etwas weitergeben? Vorne, ich meine, ich bin ja auch ein Mann, ja, wenn ich jetzt eine Frau wäre, dürfte ich hier stehen? Dürfte ich dann zu euch predigen? Das ist so die Frage und da gucken uns gleich ein bisschen die Bibel dann dazu an. Dürfen Frauen, wenn so, können wir ja auch weiterfragen, dürfen sie dann überhaupt evangelisieren? Wo hört es auf, das Lehren? Dürfen sie nur in der Kinderstunde mitarbeiten und lernen? Dürfen Frauen auch Männer unterrichten oder nicht? Wenn der Mann vielleicht Acht gibt drüber über die Frau und so ein bisschen ein Aufpasser spielt, dann geht es vielleicht, aber eigentlich ist dieses Thema total traurig. Es ist traurig, dass wir darüber überhaupt sprechen müssen, denn ich glaube, von vorne weg sage ich euch, Frauen dürfen. Ja, Frauen dürfen und wenn sie berufen sind und es gilt auch für Männer. Ich glaube, viele Männer blockieren manchen Frauen die Plätze, weil sie gar nicht berufen sind für dieses Zeugs, was sie da alles tun, in der Kirche oder sonst wo. Macht Platz für die, die berufen sind, denn Gott hat Menschen, Mann und Frau, nach seinem Bild geschaffen und er hat quasi seine Eigenschaften aufgesplittet auf zwei Geschlechter und keines von beiden ist besser oder schlechter als das andere. Beide Aspekte, das weibliche und das männliche, repräsentieren gleichermaßen das Wesen Gottes und darum haben auch beide was zu sagen. Ja, manche christliche Gruppen gehen sogar so weit, dass sie sagen, nein, die Frau, die darf nicht mal was lernen. Dieses ganze Ding ist ein bisschen ein Resultat aus der Sünde, denn da steht, ja, hier ist, ihr seht den schon angeworfenen Vers in 1. Mose 3, Vers 16, nach dem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist ein Resultat des Sündenfalls, aber wollte Gott das so? Ist es das, was auch heute für uns so gilt oder möchte Gott etwas wiederherstellen, was er eigentlich sich damit gedacht hat? Und den Vers haben wir jetzt schon öfters gehört. Ich möchte ihn trotzdem nochmal vorlesen. In 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich glaube, durch Jesus möchte er uns wieder in das ursprüngliche Bild hinein zurückversetzen, was Gott von Anfang an geplant hat. Und da geht es nicht um gegenseitig übereinander zu herrschen, sondern geht es gemeinsam zu herrschen im Willen Gottes. Aber in der Antike hatte die Frau einen echt schweren Stand. Wenn man das so studiert, dann weiß man, hey, die Frau damals, auch zu Zeiten der Bibel, gehörte sich nicht selbst. Habt ihr das gewusst, Frauen? Also wenn ihr vor 2000 Jahren geboren worden seid, dann werdet ihr nicht euer eigener Herr, blödes Wort, eure eigene Frau, nee, auch nicht, wie kann man sagen, ihr würdet euch nicht selbst gehören. Nein, ihr würdet von Geburt an erstmal eurem Vater gehört haben. Der hätte euch besessen, wie ein Stück Vieh. Das war so Gang und Gäbe. Und das Gesetz des Mose regelte das, dieses einseitige Miteinander. Die Frau war Eigentum und Besitzgegenstand des Vaters. Und darum, wenn ein Mann kam und diese Tochter von einem heiraten wollte, musste er einen Brautpreis bringen, um sich die Frau zu kaufen vom Vater. Das ist der Grund, warum es diesen Brautpreis gab. Dann ging die Frau in das Besitztum des Mannes über. Und dann herrschte der Mann über die Frau. Die Frau war nicht ihr eigenes Eigentum, sie war dann Eigentum ihres Mannes. Selbst wenn eine Jungfrau zum Beispiel vergewaltigt wurde, was total schlimm ist, dann musste derjenige, der diese Tat getan hat, dem Vater eine Entlohnung zahlen dafür. Denn jetzt war die Frau nicht mehr zu gebrauchen, in Anführungsstrichen. Also musste er dem Vater eine Strafe zahlen. Oder die Frau heiraten. Aber die arme Frau, die wurde nicht gefragt. Die musste dann mit ihrem Peiniger dann zusammenleben, ihr ganzes Leben lang. Und darum hatten auch manche Männer mehrere Frauen im Stall sozusagen. Die, wo sich viele leisten konnten, haben sich dann auch einige geleistet. Und die Frau galt immer so ein bisschen als Sündenbock, denn die Eva, die ist ja leicht verführbarer. Beim Paradies, wir kennen die Story, Adam steht da, neben ihm die Frau, neben der Frau die Schlange. Ja, und Gott sagt, Adam, was hast du gemacht? Und Adam, ich bin doch nicht schuld. Die Frau ist schuld, die du, Gott, gemacht hast. Also er ist nicht schuld, Gott ist schuld und die Frau ist schuld. Ne? So, die war doch das Böse. Und die Frau, die hat niemand anderen mehr neben sich gehabt, außer die Schlange. Die Schlange war's. Ja. Und die Schlange guckt noch rüber. Nee, da ist niemand mehr. Also bliebst an der Schlange hängen. Ja. Sündenbock. Die Frauen hatten auch keine oder ganz wenige Rechte vor Gericht. Sie galten nicht als vertrauenswürdig. Man hat sie auch nicht ausgebildet und gebildet. Ja. Die Lernen war nicht möglich. Nur ganz wenige Frauen in der Antike waren dann auch gebildet. Vor Gericht war nicht vertrauenswürdig. Deswegen durften sie auch keine Zeugen sein. Also galten vor Gericht nicht als Zeuge. Eigentlich kann man sagen, solche Frauen sind ein bisschen zur Dummheit erzogen worden. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn die Frauen so ein bisschen unter sich waren, dann haben die auch nicht viel intelligente Sachen damals reden können. Warum? Weil sie einfach nicht so erzogen waren. Dann haben sie halt, wie man das so kennt, angefangen zu quasseln, zu plappern und was weiß ich alles zu reden. In 1. Timotheus 4, Vers 7 heißt es da, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, die übe dich aber zur Gottseligkeit. Letztendlich wurde die Frau auf drei Dinge reduziert. Drei Dinge. Sex, Kinder und Haushalt. Dann wurde sie vielleicht auch mal hin und her gereicht. Das sehen wir bei Abraham. Abraham zieht in ein fernes Land und hat Angst, dass der Machthaber dort ihn umbringen wird, weil seine Frau so hübsch ist, ja? Und dass der dann neidisch wird. Also was macht er? Er gibt seine Frau als seine Schwester aus und verheiratet sie quasi diesem Machthaber. Glücklicherweise kam es dann nicht so schlimm und es ist zweimal passiert. Einfach wie ein Gegenstand behandelt. Nicht so doll. Dann gab es ganz schnell, wenn eine Frau eben ihre Pflichten nicht erfüllt hat, den Haushalt nicht richtig gut gemacht hat, die Suppe versalzen hat, dann ist sie nichts wert. Dann setzt sich sie vor die Tür, das war dann der Scheidebrief. So schnell konnte dann einer sich scheiden lassen. Darum gab es damals wenig soziale Absicherung. Die Frauen, denen blieb nichts anderes übrig, bei ihren Männern zu bleiben. Denn wenn sie entlassen worden wären, dann würden sie auf der Straße sein landen. Obdachlos werden. Das konnte sich eine Frau fast nicht erlauben. Deswegen hatten sie damals, zur Zeit von Jesus, hatte jede Frau einen Notgroschen im Gürtel. Ihr kennt vielleicht dieses Gleichnis in der Bibel, wo eine Frau einen Groschen verliert und im ganzen Haus sucht sie und sucht sie und sucht sie und die ganzen Nachbarn, die sind informiert und so und irgendwann findet sie und alle freuen sich, sogar die Nachbarn. Also ist irgendwie unlogisch, klingt es für uns. Aber das war dieser Notgroschen. Das war ihr etwas ganz Wertvolles. Wenn der nämlich weg ist, dann wäre sie vielleicht sozial aufgeschmissen, wenn sie plötzlich auf der Straße landen würde. Wenn der Mann einer Frau gestorben ist, dann wurde sie meistens dem Bruder gegeben. Der hat dann die sozialen Pflichten der Ehe mit übernommen. Jetzt ist die Frage, lehrt die Bibel diese Form von Frauenfeindlichkeit? Lehrt sie dieses Bild von Frau? Ich glaube nicht, sondern sie beschreibt eine Zeit und eine Kultur, in der so gelebt wurde. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann finden wir all diese Dinge, aber es ist nicht der Wille Gottes, sondern Gott lehrt etwas ganz anderes hinein in das Leben und in diesen Stand der Frau. Und das ist doch total interessant. Denn Gott beruft auch Frauen im Alten Testament sogar. Dort gibt es Frauen, die unter der Knute von Männern waren und die in ihren Möglichkeiten gewirkt und gehandelt haben. Aber es gab auch Frauen, die wirklich aus diesem Schatten dieser Minderwertigkeit herausgetreten sind. Da gab es zum Beispiel eine Prophetin Miriam oder eine Prophetin Hulda. Es gab sogar eine Deborah und die war Richterin. Wisst ihr, was eine Richterin war? Die hat geherrscht. Das war praktisch kurz vor der Königszeit. Zu denen ist ganz Israel hin und haben sich richten lassen. Die hat befreit, die hat Kommando, die hat angeführt, die hat Krieg geführt und Israel in Befreiungszeiten hineingeführt. Das war eine Frau, Deborah. Also können wir sagen, dass Gottes Wille ein bisschen anders ist als das, wie es damals gelebt wurde. Und wie ist denn der Wille Gottes? Wir sehen Verblüffendes, wenn wir das Leben von Jesus anschauen. Wie ist denn Jesus mit den Frauen umgegangen? Jesus geht sehr wertschätzend mit den Frauen um. Ganz anders als die Männer in der Zeit, als es üblich war. Er ist richtig herausgestochen, denn er hatte auch viele, viele Jüngerinnen, die ihm dann auch gefolgt sind. Er war anders. Er lehrte, dass Männer ihre Frauen nicht einfach entlassen und scheiden lassen können. Es geht nicht. Er spricht mit Frauen, er spricht sie an. Er tut sie wertschätzen. Zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, die dann sogar die erste Evangelistin wurde. Sünderinnen, sogar die lässt er sich nahen und berühren. Die ersten Zeugen der Auferstehung waren nicht Männer, sie waren Frauen. Jemand, der eigentlich nicht vertrauenswürdig ist, durfte Zeugnis geben als Erster. Ich finde es so stark, was Jesus lehrt. Er lehrt nämlich ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und Paulus, der dann im Neuen Testament unheimlich viele Briefe geschrieben hat und auch diese Texte zum Thema Mann und Frau geschrieben hat, die meisten davon, hat dann dieses Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, angewandt auf alle Situationen. Was hat er denn für eine Situation vorgefunden? Natürlich galt die Frau immer noch nichts. Auch zu der Zeit. Er hat etwas vorgefunden, dass die Frau reines Besitztum vom Manne war. Das war die Situation, die er vorgefunden hat. Und dann schreibt er so einen krassen Vers, eine Revolution. In Epheser 5, 21 bis 28. Ihr müsst dieses Bild im Hinterkopf haben. Der Mann besitzt die Frau und die Frau muss sich dem Manne unterordnen. Er sagt hier, ordnet euch einander unter, in der Furcht Christi. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben habt, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Paulus sagt hier mit anderen Worten, Leute, liebt eure Frauen genauso wie euch und ordnet euch einander dem Herrn unter. Eine Revolution, etwas Größeres in dem Denken von der damaligen Zeit gab es nicht. Und dann vergleicht er es auch noch so, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und jetzt müssen wir angucken, wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Natürlich, er hat sich selbst sogar hingegeben, er ist gestorben, er hat alle Schuld auf sich genommen. Und was hat er der Gemeinde gegeben? Er hat unheimlich viel der Gemeinde gegeben. Er hat die Gemeinde berufen durch seine Liebe. Er hat sie mündig gemacht. In Galater 4, 1 bis 7 heißt, wir waren früher Unmündige und sind jetzt mündig gemacht worden. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Kind Gottes. Wenn aber auch Kind Gottes, so auch Erbe durch Gott. Gott hat seine Gemeinde mündig gemacht. Er sagt, Männer, macht eure Frauen mündig, so wie ich die Gemeinde mündig gemacht habe. Er hat die Gemeinde berufen zum Verkündigen und zum Predigen und zum Lehren. Da gibt es so viele Beispiele, der Missionsbefehl an uns Christen. Oder 1. Petrus 2, Vers 9, wo er sagt, dass wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum sind, damit wir die Tugend dessen verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Zur Verkündigung berufen. Er hat die Gemeinde mündig gemacht, er hat sie berufen zum Verkünden und zum Predigen. Er befähigt seine Gemeinde zu prophetischen Weissagen. Apostelgeschichte 2, 17 bis 18, das müssen wir mal lesen. Das ist einfach total klasse. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Oh, das ist nicht nur ein Befehl, dass die Gemeinde befähigt ist, zu prophezeien und zu weissagen, da steckt auch unheimlich viel drin. Denn das Wort prophezeien meint nicht nur irgendeinen Eindruck weitergeben, ich habe da so ein Gefühl, ich habe da so einen Eindruck, sondern es bedeutet, aus dem vollen Ratschluss heraus reden, aus dem vollen Ratschluss Gottes heraus predigen, aus dem vollen Ratschluss heraus lehren. Das heißt prophezeien. Wow! Und sogar auf die Mägde, sogar auf die Töchter, ja, sogar die Frauen. Er befähigt die ganze Gemeinde dazu. Und er setzt seine Gemeinde zum Herrschen, das bedeutet zum Leiten ein. In Epheser finden wir ganz viele drüben, da heißt es, dass er selbst hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft sitzt. Und in Epheser 2, Vers 6 heißt es über uns als Christen, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Die Gemeinde hat eine Berufung zu leiten und zu herrschen. Und das ist es, was Paulus hier lehrt. Er sagt, hey, ihr Männer, setzt so wie Christus die Gemeinde in einen neuen Stand, so setzt auch ihr Männer jetzt eure Frauen in einen mündigen Stand. Das ist das, was hier drinnen steht. Und ordnet euch einander unter. Also zurück zu etwas anderem, was damals so gelebt hat. Die ersten Christen haben das vorgemacht. Für die war das ganz neu. Aber wir lesen zum Beispiel in der Bibel von den Töchtern, vier Töchter von Philippus, die Prophetinnen waren. Wir lesen von Priscilla und Aquila, wo die Frau zuerst genannt wird, die den Apollos, die haben den belehrt und gelehrt. Wir lesen von einer Lydia, einer reichen Purpurfärberin, die ihr Haus öffnet und zur ersten Gemeindeleiterin wird. Ja, sogar eine Frau wird erwähnt, einen apostolischen Dienst hatte. Das heißt, über Pastoren, über Leitern, weit oben drüber. Und viele, die diese Bibelstelle, die übrigens in Römer 16, Vers 7 steht, übersetzt haben ins Deutsche, haben gesagt, das kann ja nicht stimmen, also hat man einen Männernamen draus gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Man übersetzt einen Männernamen und man denkt, das kann ja nicht stimmen. Aber eigentlich steht da ein Frauennamen, da steht Junia unter den Aposteln. Krass. Interessant war, dass die ersten Christen aber auch enorme Herausforderungen hatten. Als sie mit dieser neuen Lehre, mit dieser revolutionären Lehre kamen, dass Jesus wieder durch seinen Tod, durch das, was er vollbracht hat, durch seinen Sieg am Kreuz, wieder die Gemeinde versucht, in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, in die Berufung, die Gott sich von Anfang an gedacht hat, da kamen viele Fragen auf und viele Probleme auf. Es gab geprägte Generationen, geprägte Haltungen, und es brauchte einen Prozess des Umdenkens und Umgewöhnens. Und viele neigten dazu, wieder zurück in die alten Formen zu fallen. Paulus ist jemand, der ganz stark dagegen kämpft. Zum Beispiel bei den Galatern. An die schreibt er nämlich und sagt, Leute, passt auf, dass ihr nicht wieder in diese alten Formen reinkommt. Und es gab aber auch in dem Umfeld viele verzerrte Merkmale anderer Religionen und Kulte in der Antike. Während die Frau auf der einen Seite so dermaßen abgewertet wurde, gab es in manchen religiösen Kulten eine gewisse geistliche Aufwertung der Frau, die nicht gut war. So gab es viele ritualmagische Praktiken, um Götter, Geister oder kosmische Energien zu bündeln, indem man zu einer Frau ging. Denn da gab es die sogenannte Gnosis und die hat gelehrt, dass die Frau die Gute war. Dass die Frau diejenige war, die von der Frucht genommen hat, von der Erkenntnis und sie dem Manne gab. Also kommt die Erkenntnis durch die Frau. So haben die gedacht und gelehrt. Und dieses Problem, diese Irrlehre, ist in der ersten Christenheit ganz stark da gewesen. Hat Paulus dagegen kämpfen müssen, hat Johannes dagegen kämpfen müssen. In den Briefen merken wir, dass er gegen so einen Quatsch ganz oft schreibt. Und so gab es so Tempelprostitution, dass Menschen in die Tempel gingen, um dort von Frauen, in sexueller Weise belehrt und beherrscht wurden. Weil durch die Frau angeblich die Erkenntnis kam. Aber da dagegen, gegen diese kosmischen Energien im Sexualakt, war das Gesetz des Mose schon total dagegen. Götzendienst, das war ihm ein Gräuel. Und es war eine falsche Aufwertung der Frau, denn die Eva hat zuerst war von der Frucht gegessen und es weitergegeben, aber das sagt überhaupt nichts aus. In 1. Timotheus 2, 11 bis 15 schreibt deswegen Paulus, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit. Ein ganz schwieriger Vers. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren und auch nicht über den Mann zu herrschen. Dieses Wort herrschen, das ist ja unterstrichen, ihr seht es hier oben. Das Wort herrschen kommt öfters in der Bibel vor, aber das griechische Wort, das hier sich drunter verbirgt im Grundtext, das kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor. Ein einziges Mal und es heißt autentein. Und es heißt Täter eines Sakrilegs, dominieren über, sich eigenmächtig erheben über, jemanden beherrschen, jemanden, der auf seine eigene Autorität autokratisch handelt, jemand, der ein absolutistischer Meister von jemand ist, jemand, der mit seinen eigenen Händen einen anderen oder sich selbst tötet, jemand, der ein Massaker verübt, ein Autor von Verbrechen ist, ein Anhänger gewalttätiger Aktion. Das steckt in diesem Wort drin. Und wir dürfen nicht es auslegen, ja, dass die Frau, ja, sie muss sich dem Manne unterordnen, denn darf nicht über sie herrschen. Das ist hiermit nicht gemeint. Hier ist eine Form von Herrschen gemeint, die selbst auch Männer nicht geziehen. Niemand soll in dieser negativen Form überhaupt über jemanden herrschen. Das erlaubt Paulus dieser einen Frau nicht. Und wir merken, hier ist es in Singular. Hier geht es nicht um alle Frauen. Es geht um eine ganz bestimmte Frau. Und Paulus spricht immer wieder ganz bestimmte Leute. Manche nennt er mit Namen, manche aber auch nicht. Er reagiert auf eine Situation und schreibt in Timotheus. In dem ganzen Timotheusbrief kommt es immer wieder über diese Irrlehrer zur Sprache. Und auch hier sagt Paulus, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Es war eine Irrlehrerin. Diese darf nicht in dieser Art und Weise lehren. Das erlaube ich nicht. Und die Erklärung ist auch interessant. Denn er sagt, dass Adam zuerst da war und nicht Eva. Das ist der Gegensatz zu dem, dass ja, die sagten, Eva hat die Erkenntnis genommen und sie Adam gegeben. Und Paulus sagt, aber Adam war zuerst da. Also wer ist jetzt mehr wert? Zwei gleich große Kräfte heben sich wieder auf. Ja? So, und dieser Mist. Und das hat er dagegen gebracht. Denn das Lehrverbot gilt also einer ganz bestimmten Frau und nicht generell allen Frauen. Und wem soll sich denn die Frau unterordnen? Da oben heißt es ja, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Also soll sie sich ja doch unterordnen. Aber wem soll sie sich denn unterordnen? Wir hatten gerade vorhin den Vers schon gelesen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Auch die Frau soll sich, wie auch der Mann, unter die Furcht Christi unterordnen. Was heißt denn Furcht Christi? Es geht nicht darum, um Angst zu haben vor Gott, sondern Ehrfurcht haben vor Gott, ihm zu gehorchen. So auch der zweite Vers, es gibt nämlich nur zwei Bibelverse, die hergezogen werden, um so frauenfeindlich zu argumentieren. In 1. Korinther 14, 33 bis 36, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie soll sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Auch hier nochmal, sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Da sollten wir mal gucken, was sagt denn das Gesetz? Und welches Gesetz ist denn damit überhaupt gemeint? Also manche sagen, ja, das ist das griechische Gesetz, das ist ja in Griechenland, da geht es um das griechische Gesetz. Da geht es nicht. Wenn die Bibel über das Gesetz spricht, dann meint sie immer das Gesetz des Mose. Und du kannst im ganzen Gesetz des Mose blättern und forschen und du wirst kein Gebot für die Frauen zur Unterordnung des Mannes finden. Was meint es dann? Sie soll sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Was finden wir denn im Gesetz? Im 5. Mose 13, Vers 5 steht, dem Herrn, Euren Gott sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seine Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Paulus verweist hier, hey Leute, es geht darum, sich Gott zu unterordnen. Und übrigens, das erste Bekenntnis der Christen war, nicht so ein langes Glaubensbekenntnis, wie wir das manchmal heute so aufsagen, sondern das erste und ursprüngliche Glaubensbekenntnis war, Jesus Christus ist der Herr. Und jeder, der Jesus Christus als Herrn bekennt, wird gerettet werden. Jesus Christus ist der Herr. Das ist das erste Bekenntnis. Und das bedeutet, er ist der Boss, ihm unterordnen wir uns. Und er sagt hier, hey, liebe Frauen, auch euch gilt es, auch ihr sollt euch unterordnen dem Herrn. Und schon merken wir, in welche Richtung es geht. Ist es jetzt ein Redeverbot? Denn hier steht ja noch ein bisschen mehr drin. Hier steht ja drin, sie sollen schweigen in den Gemeinden. Das wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Würde ja den anderen Sachen widersprechen, die wir vorhin gelesen haben und gehört haben. Wir müssen hier wissen, es ist nicht das erste Schweigegebot. Denn kurz davor befiehlt Paulus auch noch zwei anderen zu schweigen. Den Propheten. Wenn nämlich jemand anders kommt und prophezeit, dann soll der Erste, der angefangen hat zu prophezeien, mal Ruhe geben und den anderen prophezeien lassen. Und davor sagt er auch noch, wenn jemand in Sprachen betet zur Gemeinde und zur Gemeinde in unbekannten Sprachen spricht, dann soll, und es gibt keinen, der das auslegt, dann soll er schweigen. Also hier spricht er mehrere an, die schweigen sollen, Männer wie auch Frauen. Und hier geht es, können wir eigentlich genau sehen, sie sollen zu Hause, daheim ihre Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu, ich würde sagen, quatschen. Ja, hier müsst ihr euch vorstellen, eine Horde ungebildeter Frauen, ein Glück ist es heute nicht so, Ladies seid ihr hier, hey, ein Glück seid ihr nicht ungebildet, aber damals eine Horde ungebildeter Frauen, die nicht wissen, wie man sich in der Öffentlichkeit, weil das war nicht erlaubt, dass man sich so als Frauen so versammelt, das war ganz neu, dass die so aufgewertet waren und haben die gequatscht und geredet und Paulus will einfach sagen, hey, mach doch nicht alles gleichzeitig, wenn da fünf stehen und fünf predigen, das nervt doch, da kriegt man ja nichts mit. Macht einer nach dem anderen. Wenn da fünf stehen und alle sprechen in Sprachen zur Gemeinde, hey, dann macht doch einer nach dem anderen. Und wenn die alle Frauen da stehen und alle quatschen durcheinander und fragen dazwischen, hey, dann macht es doch lieber zu Hause. Und wenn ein Mann behauptet, nein, das gilt für Frauen als ein Gesetz, dann sage ich, dann gebe ich dir dieses Gesetz. In Psalm 37, Vers 7, und es gilt für Männer. Hört mal zu. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Also, es gilt auch für dich. Es ist kein Redeverbot, das generell für Frauen gilt. Fragen und Zwischenfragen. Erzähl doch das noch und das auch noch. Es war eine total bunte und chaotische Truppe da in Korinth. Und deswegen ist es hier auch kein generelles Verbot. Was gilt es für uns heute? Ich glaube, wir können daraus nicht viel lernen, denn wir haben eine ganz andere Situation. Frauen sind heutzutage gebildet, ebenso wie die Männer. Halleluja! Es gibt kein Lehrverbot. Wir sehen hier, nirgendwo wird was verboten, dass sie lernen soll. Es gibt keine Unterordnung dem Manne, sondern eine gemeinsame Unterordnung Gottes. Ist es stark? Ich finde das stark. Aber wir gucken uns noch diesen Vers an, in 1. Timotheus 2, 11 bis 15. Ist denn Eva so schwach verführbar? Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit. Hey, wenn wir das lesen, manche osteuropäische Christen, die sagen, ja, Frauen müssen ganz viele Kinder kriegen, sonst werden sie nicht gerettet, aufgrund dieser Bibelstelle. Und die Frau ist schwach, deswegen muss der Mann über sie herrschen, weil er lässt sich nicht so schnell betrügen. Stimmt es? Sind Männer denn vor Anfechtungen besser gefeit als Frauen? Also ich glaube, die Praxis lehrt uns ganz, ganz was anderes. Und darum schauen wir uns nochmal was an. Was hat denn Gott dem Adam gesagt? Gott hat dem Adam gesagt in 1. Mose 2, 16 bis 17, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Zweitens hat er ihm gesagt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Und drittens hat er gesagt, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dann wurde Eva geschaffen. Und Eva lebt eine Zeit lang mit Adam da richtig glücklich im Paradies. Und dann kommt die Schlange. Und Eva sagt zur Schlange in 1. Mose 3, 2 bis 3, was sagt sie da? Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Sie sagt nicht, wir dürfen nicht davon essen, sondern sie erzählt eigentlich nur eine Beobachtung. Von den Bäumen essen wir, ja, machen wir. Ja, sie erzählt, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren. Wo hat sie denn das her? Soll sie nicht berühren? Hat Gott ja nie gesagt. Und aus dem, denn du musst dann sterben, wird einfach nur, damit ihr nicht stirbt. Eva hat einfach von Adam nichts gelernt bekommen. Adam hat ihr nicht erzählt, was Gott gesagt hat. Sie hat es irgendwie so mitgekriegt, so ein bisschen nebenbei, keine Ahnung. Von wem wurde sie denn betrogen? Nicht von der Schlange. Deswegen, Adam wurde nicht betrogen von Gott, aber Eva wurde betrogen. Wer ist verantwortlich dafür, dass Eva die Frucht nahm, der sie nicht gelehrt hatte, aufgeklärt hatte? Wer ist verantwortlich, dass Eva die Frucht nahm, während er daneben stand und das ganze Ding beobachtet hat? Adam, es umzudrehen und die Frau als Schuldige hinzustellen, ich glaube, es ist eine Sünde. Denn beide haben von der Frucht gegessen und beide sind schuldig. Wie verhält es sich denn dann aber jetzt mit diesem Vers, die Frau muss doch Kinder kriegen, sonst wird sie nicht gerettet werden. Und hier geht es auch nicht um die Frau generell, hier geht es um die Eva. Und sie wird durch das Kindergebären hindurch gerettet. Und wir finden eine Bibelstelle im Alten Testament, wo es heißt, 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott verheißt, als der Sündenfall passiert war. Und er sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist an die Schlange gerichtet. Gott prophezeit und sagt, der Nachkomme, ein Kind von Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das meint er, die Eva wird durch das Kindergebären hindurch, durch die ganzen Generationen, bis dass der Nachkomme kommt, der Schlange den Kopf zertritt, hindurch gerettet werden. Wenn sie selbst bleiben im Glauben. Das ist eine Verheißung an Frauen, hey, dass sie auch gerettet sind, dass es denen ganz genauso gilt wie für Männer. Ist das gut?
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.